Ja, ernsthafte Nachfolge ist mein Thema. Darüber kann man sehr viel sagen. Ich habe nur zwei Punkte, die ich ein wenig erläutern will. Einmal, was die Nachfolge bremst und was sie fördert. Aber zuvor möchte ich noch mit euch beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Denn das ist unsere Leitschnur, die uns führt und leitet und wir wissen dürfen, was auf deinem Herzen ist. Denn wir wollen als deine Kinder das tun, das sagen und das darstellen, was du auf deinem Herzen hast. Und so lege ich dir, Heiliger Geist, jetzt meine Zunge und meine Gedanken hin, dass du uns leitest, denn du weißt, was wir brauchen. Alle Ehre unserem Vater und unserem Herrn und Heiland. Amen. Ja, da wollen wir mal schauen, was Nachfolge bedeutet. Jesus hat ein Bild genommen aus der Landwirtschaft. Er sagt, dass das ein Joch ist. Er vergleicht das mit diesem Teil, das zwei Rinder verbindet, damit sie gemeinsam möglichst gleichzeitig einen Wagen oder den Pflug ziehen können. Im deutschen Gebrauch, wenn wir von Joch sprechen, dann hat das so eine bedrückende Form, ne? Es wird von mir verlangt, jetzt was Schweres zu tragen, ne? Sicherlich, die Rinder oder manche auch bei Pferden, die müssen schon arbeiten, das ist richtig. Aber Jesus hat in Matthäus 11 ein wunderbares Wort gesagt. Er hat gesagt, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also er nimmt uns schon die Angst vor dem Wort Joch fort, weil er sagt, wenn ich mit euch gemeinsam, mit dir gemeinsam in einem Joch ziehe, dann seid ihr immer auf die besseren Seite. Leo Bigger, das ist ein Pastor von der ICF, der hat einen der letzten Gottesdienste gesagt, wenn Gott mit uns streitet, dann brauchen wir keine Angst mehr haben. Der hat noch keinen Kampf verloren. Und so ist es auch mit der Zusage, die Jesus uns gibt, und er betont das noch, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das hört sich nicht nach Schwerstarbeit an, sondern wir wissen, unser Herr ist mit in unserem Joch und wir können gemeinsam daran ziehen. Und deshalb möchte ich das mit einem ein Bericht aus dem Alten Testament mal beleuchten. Die Seite, was es heißt, Nachfolge und was ich durch die Nachfolge auf der einen Seite Nachteil oder Schlechtes tun kann oder aber auch Gutes tun kann. Und dazu habe ich die Geschichte aus Josua 7, 1 und folgende genommen. Aber die Kinder Israels vergriffen sich an den Gebannten, denn Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Abdis, des Sohnes Serachs vom Stamme Juda, nahm etwas von dem Gebannten, da entbrannte der Zorn des Herrn über die Kinder Israel. Ich muss ein wenig ausholen, damit wir das verstehen, was hier gemeint ist. Die Israeliten sind ja durch die Wüste gezogen mit dem Versprechen Gottes, in das gelobte Land, also im heutigen Israel, zu kommen. Da wohnten viele Völker, die sich das nicht einfach abnehmen ließen. Also mussten sie als Krieger ins Land ziehen und die Leute überwältigen. Und eine der befestigsten Städte war Jericho. Es hatte eine starke Mauer, die nicht so leicht zu überwinden war. Und Gott hat ein eigenartiges Kriegs, Manöver mit seinen Leuten gemacht. Er hat ihnen befohlen, keine Schwerter oder Kriegswaffen, Pfeile, Bogen zu nehmen, sondern einfach um die Stadt herumzugehen. Und zwar das ganze Volk, sowohl die Krieger als auch die Priester mit der Bundeslade und auch das Volk. Sie sollten am Tag einmal um die Stadt gehen. An den folgenden Tagen, 6 Tagen weiterhin, immer einmal um die Stadt gehen, stillschweigend, ohne was zu sagen. Und erst am 7. Tag sollten sie 7-mal um die Stadt gehen. Ich könnte mir vorstellen, die Leute da in Jericho, die haben sich schon kaputt gelacht, dass die da einfach rumwandern, keiner schießt einen Pfeil ab oder irgendetwas. Die haben schon sicherlich auf den Mauern gelacht über die Leute. Aber dann hat Gott ihnen befohlen, ein Kriegsgeschrei anzustellen. Und dann hat das ganze Volk laut gerufen und mit Hörnern, wahrscheinlich diese Schafforhörner, laut geblasen. Und dann fielen, ein Wunder Gottes, die Mauern in sich zusammen. Und man konnte in die Stadt hinein, die Stadt zu erobern. Aber normalerweise war es so, dass die Soldaten keinen Lohn bekamen, sondern was sie bei diesen Kriegszügen erobert haben, das konnten sie behalten. Das heißt, sie haben zuerst mal Schmuck und Gold und was sie hatten, eingesteckt und von den Leuten mitgenommen. Und die Tiere durften sie auch mitnehmen, manchmal sogar auch Menschen als Sklaven in ihrem Haushalt beschäftigen. In diesem Falle hatte aber Gott angeordnet, dass nichts mitgenommen werden durfte. Es war unter Bann gestellt, so hieß es damals. Das heißt, alles, alle Tiere und auch Menschen mussten getötet werden. Es hatte seinen Grund aus der Geschichte dieser Stadt. Und es durfte nichts mitgenommen, mit Ausnahme von Gold und Silber, das für den Tempel bestimmt war. Nun gab es den Tempel noch nicht, war ja die Bundeslade, solch ein beweglicher Teil, das sie auf der Reise immer mitgenommen haben. Aber sie haben es zurückgelegt, dass sie mal später den Tempel bauen konnten. Das durften sie verwahren. Aber es passierte Folgendes, was wir gerade gelesen haben, dass der Achan darauf nicht gehört hat. Er war das gewohnt, ne, als Krieger, was er erobert hat, mitzunehmen. Da aber er wusste, dass Gott etwas anderes gesagt hat, hatte er es in seinem Zelt versteckt. Dann ging es an die nächste Stadt. Sie mussten ja alle Städte erobern, die befestigt waren, um das ganze Land zu besitzen. Die nächste Stadt war Ai, eine recht kleine Stadt. Und der Josua, der ja der Leiter und Nachfolger von Mose war, der sagt, ach, so ein kleines Dorf da, schicken wir mal nur 3000 Mann hin, da müssen nicht alle hin. Die haben die schnell überwunden. Aber leider war es umgekehrt. Sie haben 34 Krieger verloren und konnten die Stadt nicht einnehmen. Gut, wenn man eine kleine Stadt nicht einnimmt, da denkt man, ach, das kann man verbinden. Aber das war ja bedeutend. Sie mussten ja alle Städte einnehmen, sonst hatten die Einwohner Gelegenheit, sie später mal wieder zu vertreiben. Und deshalb haben sie darüber, waren sie erschrocken und haben gejammert, haben gesagt, wenn wir da nicht reinkommen, da kommen wir in der nächsten auch nicht rein und dann ist unser ganzes Ziel vorbei. Und der Josua sagt, was machen wir? Wir beten zu Gott. Einen ganzen Vormittag hat er und die Priester gebetet zu Gott. Und Gott hat auch geantwortet, dass er sagt, ihr habt euch aus meinem Schutzkreis bewegt durch den Ungehorsam eines Mannes. Und das ist ein Geheimnis, erinnert euch, ich habe mal eine Predigt gemacht, wo ich so einen Gartenzaun hier demonstriert habe, ne? Wo ich deutlich gemacht habe, und das ist in diesem Bericht genauso, wo wir im Gehorsamsbereich unseres Gottes sind, in seinen Geboten, in seinen Anordnungen, da schützt er uns. Wenn wir da rausgehen durch Ungehorsam, wie das in diesem Falle der Achan getan hat, kann Gott uns nicht mehr schützen. Und wir sind schutzlos, und das nützt natürlich Satan aus, dass er sagt, dann kann ich mit Krankheiten, mit Anfechtung, mit allem ihn angreifen. Er hat keinen Schutz mehr. Und so war das hier auch. Sie haben in Ai verloren und mussten umkehren. Aber wir haben ja einen Gott, der barmherzig ist. Und er hat auch einen Weg, wie das geklärt wird. Und zwar beauftragt er den Josua, das ganze Volk, alle 12 Stämme anzutreten, damit er herausfindet, wer der Schuldige ist, weil der Achan sich nicht gemeldet hat. Und Gott zeigt ihm immer wieder, es ist der Stamm Juda. Und dann hat er alle 11 anderen nach Hause gehen lassen, und dann haben sie über diesen einen Stamm gebetet, und Gott hat deutlich gemacht, dass es jetzt, wir haben die Namen vorhin gelesen, die Großfamilie Karmis sein musste. Dann hat die anderen wieder nach Hause geschickt und haben über der Großfamilie Karmis gebetet. Dann kam die Familie Saptis heraus und Serachs, bis zuletzt die Familie Achan nur noch überblieb. Und da endlich gesteht Achan seine Schuld und sagt, ja, ich habe die Dinge in meinem Zelt vergraben, da ist ein Kleidungsstück und da ist Schmuck, das ich vergraben habe. Ja, ich war das. Warum macht Gott diese Zählungen? Warum diesen ganzen Aufwand? Er hätte dem Josua doch gleich sagen können, der Achan war das. Er macht es deshalb, weil wir einen liebenden Gott haben. Er wollte dem Achan Gelegenheit geben, sich zu stellen, vorher aufrichtig zu sagen, ich war es. Aber er hat es nicht getan. Er hat bis zuletzt gewartet, bis Gott den Hinweis auf ihn gegeben hat. Und Josua musste das Urteil über ihn erstrecken. Er hat gesagt, 34 Soldaten haben sterben müssen durch deinen Ungehorsam. Und deshalb musste auch er sterben. Sünde bringt den Tod. In Josua 7 lesen wir, im Vers 25, und Josua sprach, wie du uns ins Unglück gebracht hast, so bringe dich der Herr ins Unglück an diesem Tag. Und ganz Israel steinigte ihn, und man verbrannte sie mit Feuer und warf Steine auf sich. Das war so die Todesform, die man gewählt hat mit Steinigung. Dann wusste man nicht, wer den Stein geworfen hat und ihn getötet hat, sondern das war dann irgendwo Gesamturteil. Damit wollte ich, mit dieser Geschichte wollte ich deutlich machen, dass wenn wir mit Jesus in einem Joch ziehen, in der Nachfolge Jesu, dann ist immer Schuld und Ungehorsam die Sache, die uns beeinträchtigt. Dann passiert es oft, dass wir zeitlang keine Lust zum Beten haben, denken, unsere Gebete gehen nur bis an die Decke, aber Gott lässt uns dann oft zurückgehen an den Punkt, wo wir sagen, da war ich ungehorsam oder da habe ich einen Hinweis Gottes nicht gehört oder nicht befolgen wollen, dann solltest du an der Stelle wieder zurückgehen und sagen, Herr, verzeih mir und es dann tun. Und jetzt gehe ich zur fröhlichen Sache. Was hilft uns in der Nachfolge? Was tut uns gut? Und das habe ich überschrieben mit Gottes Erbarmen. In 1. Könige 18, im ersten Vers lesen wir, Und es geschah nach diesen Tagen im dritten Jahr, da erging das Wort des Herrn an Elia: Geh hin, zeige dich Ahab, und ich will es regnen lassen auf dem Erdboden. Das war eine schlimme Zeit in Israel. König Ahab war, wie würde man sagen, ein Hampelmann, der nichts durchsetzte. Dafür aber umso mehr seine Frau Isabel. Sie war die Tochter eines Heiden, war also keine Jüdin, sondern kam aus den Heiden. Und von daher hat sie auch ihren Götzendienst mitgebracht. Und das mit sehr viel Druck. Man kennt diesen Ausdruck, der Geist des Isabels auch heute. Sie hat einen Großteil der israelischen Priester und Propheten töten lassen. Nur ein Hofmeister, der fromm war, hat 100 Propheten in Höhlen versteckt und sie auch mit Lebensmitteln versorgt. Und natürlich auch Elia, den wir als großen Propheten kennen, von dem wir gerade gelesen haben, dass Gott ihm jetzt den Auftrag gegeben hat, zu sagen, eine Trockenheit ist zu Ende. 3 Jahre lang hat es nicht geregnet. Wir stöhnen ja schon, dass wir jetzt so wenig Regen kriegen und die Landwirtschaft hat ihre Not damit. Wie viel mehr bedeutet das in Israel, wo die Sonne noch stärker ist, wo das Land noch trockener ist, teilweise steinige Wüste? Wenn es da nicht regnet, dann ist Hungersnot. Und das haben die Israelis wegen dem Ungehorsam und dem Götzendienst, der im Volke war, erleben müssen, dass 3 Jahre lang kein Wasser da war. Und dann soll Elia eine bestimmte Sache machen, und da will ich nur einen Punkt raus, der mich erstaunt hat. Er fordert das Volk zur Entscheidung heraus. In 1. Römer 18 lesen wir: Da trat Elia vor das ganze Volk und sprach: Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott? So folgt ihm nach. Ist es aber Baal? So folgt ihm nach. Und das Volk erwiderte ihm kein Wort. Daraus sehen wir die Stimmung, die im Volk war, die Bedrückung, die durch die Königin auf ihn lastete, und sie hatten keine Entscheidung. Sie taten das, wie das in der Welt immer so ist, was die anderen auch machen. Und das hieße in diesem Falle Götzendienst. Ne? Die beteten vornehmlich 2 Götzen an, den Baal und die Aschera. Und von daher konnten sie jetzt dem Elia keine Antwort geben. Aber er fordert sie raus mit einem Gottesurteil. Er lädt 450 Baalspriester und 400 Aschera-Priester ein und fordert sie auf, ebenfalls wie er, einen Altar zu bauen. Jeder kriegt ein Rind, das geschlachtet wird, und auf den Altar kommt mit Feuermaterial, so wie das bei den Opfern üblich war, mit einer Ausnahme. Sie, die Priester, Götzenpriester, und auch er durften kein Feuer anlegen. Und er hat gesagt: Welcher Altar brennt, der bezeugt, dass es einen Gott gibt. Ein Gottesurteil, das er sicherlich durch den Heiligen Geist aufs Herz gekriegt hat. Denn das wäre gefährlich, wenn wir solche ähnlichen Dinge herausfordern. Wir möchten es ja gerne. Wir möchten im Zeugnis zu Menschen Zeugnis geben und sagen, wir haben einen Gott, und dann möchte ich gerne einen Beweis. Der ist dann immer sehr schwierig. Aber Elia hat das aufs Herz gekriegt, dass er einen Altar baut und die Baalspriester auch einen. Und dann schreien die Baalspriester zu ihrem Götzen einen ganzen Vormittag. Aber nichts tut sich. Und Elia macht sich schon lustig darüber, sagt, schreit noch lauter, vielleicht schläft euer Gott. Und dann am Nachmittag geht er ans Werk und zwar nimmt er noch Wasser und gießt das über das Opfer und über das Brennholz. Und das tut er dreimal mit jeweils 4 Eimer Wasser. Das wären, wenn wir so umrechnen, 120 Liter, ne? Wenn es unsere Eimer sind. Ne? Ich weiß nicht, ob welche Größe er genommen hat, aber können wir uns so vorstellen, 120 Liter Wasser gießt er darüber, sodass, so schreibt die Bibel, auch in dem Graben drumherum das Wasser stand. Da habe ich mich gefragt, woher hat er das Wasser gehabt? 3 Jahre Trockenheit, wo kriegt der Elia Wasser her? Ich kann mir nicht anders vorstellen. Er ist durchs Dorf gegangen und hat jeden gebeten, seine restlichen Wasservorräte ihm zur Verfügung zu stellen. Ne? Anders hätte er nicht so viel Wasser zusammengekriegt hat. Ich mache es kurz mit der Geschichte. Er gießt also das Wasser darüber und betet und Feuer kommt vom Himmel, verbrennt sowohl Wasser, Holz, auch das Opfer. Und damit ist klar, wer der lebendige Gott ist. Nicht die Götzen, die aus Holz und Stein gemacht sind, sondern der lebendige Gott. Aber mit dem Bericht wollte ich deutlich machen, dass es zu der Nachfolge manchmal auch gehört, dass wir bis an die Grenzen unserer Opferbereitschaft gehen können, wie diese Leute, die das letzte Wasser gegeben haben, das der Elia darauf schütten konnte. Das kann auch herausgefordert werden. Aber Jesus hat gesagt, er wird uns niemals über unsere Möglichkeiten, unsere Fähigkeiten und unsere Kräfte hinaus fördern. Er ist mit uns in einem Joch. Er zieht mit uns. Und wenn wir bis an die Grenzen geführt werden, ist immer noch seine Kraft, die uns trägt, die uns möglich macht, auch die schwierigsten Dinge zu bewältigen. Er ist mit dir, ist mit mir in einem Joch. Und das macht uns fröhlich. Und deshalb möchte ich, dass wir am Schluss meiner Predigt gemeinsam noch das sagen, was ich hier euch angeschrieben habe. Es ist ein Stück aus dem Psalm 36 und eine Aussage, die Josua getan hat. Bitte steht auf und sprecht mit mir diese Worte als Bekenntnis. Und ich wünsche mir, dass das auch ein Bekenntnis aus eurem Herzen ist. Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel ist. Und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, o Herr. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Amen. Und die Gnade unseres Herrn und Heilandes und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.